Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Heute zu Gast bei uns im Podcast Wolfgang Bach. Herr Bach, herzlich willkommen.
Gerne, ich danke für die Einladung.
Herr Bach, Sie haben ein Buch geschrieben, Ins zierliche Land, und Sie waren im Berufsleben in der Wissenschaft, in der Ministerialverwaltung, in der Schule. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diesen Roman zu schreiben?
Ich hatte endlich Zeit für so etwas, nachdem der berufliche Dienst und auch der ehrenamtliche Dienst beendet waren, die Enkelkinder groß genug waren, um sie loszulassen, ging es mir darum, das ein oder andere zu schreiben, wobei ich gleich von vornherein sage, es ging mir nicht um eine Art persönlicher Selbstdarstellung, wie man das vielleicht von älteren Autoren erwartet, sondern es ging einfach darum, dass ich gerade im Blick auf die Kinder, auf die Enkelkinder mir zunehmend die Frage gestellt habe, was sind Tendenzen in der Gegenwart, die die Zukunft der heute noch Jungen bestimmen. Und darum ging es mir in diesem Roman.
Und bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, erzählen Sie noch mal ganz kurz, was haben Sie so in Ihrem Berufsleben alles gemacht? Also mal so einen kurzen Überblick, wer ist der Wolfgang Bach?
Ich sage es mal so, dass es schon vielleicht einen Vergleich erlaubt mit einem der vorkommenden Figuren. Evangelisch getauft ist mir wichtig. Sehr bald in der Wandervogelbewegung aktiv, in der bündischen Jugend. Das hat mir schon meine pädagogischen Anregungen gebracht. Ich bin dann nach der längeren Bundeswehrzeit als Reserveoffizier, ich bin dann Lehrer geworden, war rund 10 Jahre im Schuldienst und dann bin ich ins Ministerium, wo ich rund 30 Jahre gearbeitet habe. Zunächst in den Bereichen Bildung, dann Wissenschaft und schließlich, das habe ich eben angedeutet, gab es dann auch noch gewisse Ehrenämter, die mich in meinem Leben bestimmt, mitbestimmt und beeinflusst haben.
Ja, und dann haben Sie den Roman geschrieben und gab es da so einen konkreten Auslöser, wo Sie gesagt haben, okay, jetzt muss ich das Thema aufgreifen, muss den Roman schreiben?
Die gab es in den 2024er Jahren. 2024 gab es das Kant-Jubiläum, 300 Jahre Kant. Es gab noch ein Goethe-Jubiläum, das gibt es ja häufiger, also 275 Jahre Goethe. Und ich als Leser dieser beiden hatte die Idee, das ein oder andere nochmal aufzuschreiben und dann vielleicht zu verbinden mit dem eben genannten Projektroman. Okay. Also das war eigentlich der 2021, 2022 war das der konkrete Anlass.
Und dann, der Titel ist ja auch sehr spannend, Ins zierliche Land. Also das macht ja schon sehr neugierig. Was birgt sich denn hinter diesem Titel? Also warum wurde dieser Titel gewählt von Ihnen?
Also zu schreiben, das kleine Land, das hätte niemanden neugierig gemacht. Das ist schon mal das Erste. Wichtig war allerdings dann wiederum ein Einfluss Goethes, die Entdeckung eines Satzes von ihm, der mir auf den Punkt zu bringen scheint, worum es mir dann persönlich ging. Ich darf dieses eine zitieren, zierlich denken und süß erinnern ist das Leben im tiefsten Innern. Das ist ein sprichwörtliches Gedicht von dem Meister. Und bei dem Ehrgeiz sozusagen von dem gewöhnlichen Attribut klein abzurücken, kam mir das wie gerufen. Im Übrigen heißt es ja nicht das zierliche Land, sondern es heißt ja ins zierliche Land. Das heißt, es ging mir auch darum, deutlich zu machen, da gibt es einen Appell in Richtung, wenn Sie so wollen, eine touristische Empfehlung, ein Appell. Und im Übrigen kommen im Roman vier Romanfiguren vor, die dann auch in dieses Land zurückkehren. Und insofern ist das auch eine Art Anspielung auf den Inhalt.
Ja, und ich glaube, es ist auch eine Anspielung auf das Saarland. Also kann man das sagen, dass der Titel Ins zierliche Land eine Anspielung auf das Saarland ist oder steckt da was Größeres dahinter, hinter dieser Idee?
Das Wort Saarland taucht überhaupt nicht auf.
auf dem Titel als, als Umriss des Landes, oder?
Ja, sie spielen an auf den Cover. Mhm. Bernd Kissel hat das Cover gemacht und er hat mit diesem Gebilde, in dem Eingeweihte unschwer das Saarland erkennen können, im Grunde gespielt. Ich war, hat also sozusagen den Inhalt, von dem er wusste, in Verbindung gebracht mit den Umrissen dieses Saarlandes. Ansonsten taucht das Saarland als geografische Bezeichnung nicht auf. Es ist ein kleines Land, ich schreibe an einer Stelle, zierlich und zäh, Zeuge wechselvoller Zwischenlage, zentral nur, wenn man sich mit den anderen Resten des alten Lotharingiens, der Lorraine und Lützeburg zusammensah. Insofern ist es über die Grenzen, die geografischen Grenzen dieses kleinen Bundeslandes weit hinausgehend.
Ja, und es ist ja ein Roman, also eine fiktionale Handlung, und der die Handlung des Romans, die spannt sich ja über ein halbes Jahrhundert deutsche Geschichte. Also nehmen Sie uns da nochmal mit. Also was sind da die konkreten Handlungsstränge? Was ist die Geschichte, die in diesem Roman erzählt wird? Und auch vielleicht so dieser geschichtliche Bezug.
Ich deutete ja vorhin an, dass es im Lebenslauf des Autors bestimmte Stationen gibt. Die gibt es bei einer der Romanfiguren auch.
Das ist der Johannes Acker.
Das heißt, das ist der Johannes Acker, genau. Also auch da die evangelische Taufe, auch da Wandervogeljahre, auch da Wehrdienst mit dem Beruf zunächst des Offiziers und dann des Lehrers. Dann die Erfahrungen im Ministerium, ähnlich wie der Protagonist ist der Autor interessiert an ökologischen Fragen. Er ist zwar nicht wie der Acker ein Geologe von Haus aus, aber er ist interessiert an den Fragen der Erde, der Zukunft der Erde. Und nicht zu vergessen, er bedauert, wie der Autor, wie viele Saarländer wohl auch, dass die Französisch-Sprachkenntnisse nicht so gut sind. Das ist ein Motiv, das sein Handeln bestimmt und das auch den Roman durchzieht. Aber ich muss auch sagen, ein Leser hat mal nachgezählt, mindestens an 20 Stellen weicht die Figur Acker sehr deutlich ab und kommt der Acker und damit gegebenenfalls auch der parallel unter Verdacht stehende Autor schlecht weg. Und insofern ist das kein Heldenporträt des Autors. Wenn Sie nach der Story fragen, der Plot lebt von einer politischen Affäre. Diese politische Affäre hat die Aussichten der zweiten Partei in einer Dreierkoalition, die Wahl noch einmal zu gewinnen, erheblich verschlechtert. Und aus dieser Krise heraus versucht man mit einer Image-Kampagne das verlorene Image wiederzugewinnen. Das will man, indem man diesen jetzt Pensionär Acker instrumentalisiert, was der aber nicht mit sich machen lässt. Stattdessen folgt er seiner Frankophilie und haut ab über bestimmte Stationen seines beruflichen Lebens, kommt er dann in die Lorraine und das ist ein wichtiger Punkt. Er begegnet dort in Metz der französischen Kultur. Er lernt eine Französin kennen, die in dem Roman sozusagen die Allegorie Frankreichs ist. Mit dieser Französin lernt er nicht nur besser Französisch sprechen, sondern er begreift auch, was geschichtspolitisch in Lothringen die Bedeutung ist für ganz Frankreich. Insofern ist das ein Blick weit über die Grenze hinaus. Ich will nicht von dem Ende des Plots viel vorwegnehmen. Das Ganze endet zum Teil offen, aber ist eben eine Mischung aus politischen Vorgängen, kulturellen Gegebenheiten, auch literarischen Anspielungen.
Und Sie haben ja eine große Erfahrung auch im Bereich Politik. Also wenn man in der Verwaltung arbeitet, kommt man ja zwangsläufig in Kontakt mit der Politik. Gibt es da auch reale Vorbilder? Also haben sich da auch Inspirationen im Laufe des Berufslebens geholt und hat sich das niedergeschlagen im Roman?
Jetzt verführen Sie mich doch zu einem Hinweis. Bekannte Personen der Zeitgeschichte kommen nur so weit vor, wie dies zum Verständnis des fiktiven Geschehens erforderlich ist. Ansonsten sind Personen und ihr Handeln frei erfunden. Wo Namensgleichheit, Namensähnlichkeit, Parallelität von Ereignissen und Gegebenheiten bei noch lebenden Personen dazu verführen, Porträts zu vermuten, ist dies vom Autor nicht beabsichtigt. Natürlich gibt es Anregungen, gibt es bleibende Eindrücke von Menschen, positiven wie negativen. Aber ich bin weit davon entfernt gewesen, hier Porträts zu entwickeln. Wenn Sie danach fragen, ob es Beispiele gibt für Leute, für handelnde Personen, dann will ich zwei nennen. Ich habe ja angedeutet, dass es da unter anderem um den Wandervogel geht, das heißt eine inzwischen etwas in Vergessenheit geratene Form der Jugendarbeit, der überkonfessionellen, der überparteilichen, der besonders musischen Arbeit mit Jugendlichen oder von Jugendlichen. Es kommt auf Selbstständigkeit dabei sehr an. Und eine Figur, die hier eine Rolle spielt, ist ein Mann namens Hecker. Dahinter verbirgt sich eine Burg, die Sie möglicherweise kennen, im Hunsrück, die Burg Waldeck, im Grunde das Zentrum der Neroter-Bewegung. Und dort habe ich natürlich den Einblick gehabt in die verschiedenen Bundesführer im Laufe der Zeit und habe zum Teil einen Mann porträtiert, bei dem ich beobachtet habe, wie er sehr schnell aufgrund eines bestimmten Konservatismus in den Ruf kam, ein Faschist zu sein. Mhm. Und diese Frage, inwieweit Konservatismus, Wertkonservatismus, Strukturkonservatismus und solche Entgleisungen einen Zusammenhang rechtfertigen, dies habe ich natürlich dann mir nicht nehmen lassen bei der Entwicklung des Romans. Es gibt andere, eine ähnliche Figur, Christian Insold, aber es würde zu weit führen, jetzt Personen zu nennen. Ich habe jetzt bewusst den einen nur kurz genannt, den anderen etwas länger. Es sind inzwischen verstorbene Personen.
Okay, vielleicht noch mal ganz kurz Wandervogelbewegung. Erzählen Sie uns mal so zwei, drei Sätze was zur Wandervogelbewegung, weil tatsächlich muss ich gestehen, also war mir jetzt noch nicht so der Begriff.
Die Wandervögel sind durchaus vergleichbar mit den Pfadfindern. Sie sind weniger, so soll ich mal sagen, administrativ zentralisiert. Die Wandervögel liebten die Freiheit. Ihre Ideale waren nach dem Beginn des 20. Jahrhunderts die große Fahrt, das eigene Singen, vor allem eben das eigene Tun. Also man hat sich selbst die Jacken geschnitten, man hat sich die eigenen Gedichte geschrieben, man hat die eigenen Lieder gespielt und diese Kultur der Selbstständigkeit und einer, wenn Sie so wollen, strikten Wertehaltung bei gleichzeitiger musischer Offenheit und Überparteilichkeit, dies hat ihnen manchmal den Ruf eingebracht, ein wenig zu konservativ zu sein. Sie wurden unter den Nazis verboten, aber es gab durchaus Verknüpfungen, die in dem Roman auch thematisiert werden, die nachdenklich machen, aber die uns nicht dazu verführen sollten, jetzt über alle der Vergangenheit, über alles, was da passiert ist, zu richten.
Ja, also ganz, ganz spannend, habe ich vorher so in dem Detail noch nicht gekannt. Und kommen wir nochmal zurück auf den Roman. Also Sie schildern ja Politik, Verwaltung, und wahrscheinlich haben Sie sich ja auch gedacht, okay, da gibt es Passagen, die kann ich nur als Roman erzählen, aber nicht als Sachbuch. Stimmt das? Oder?
Ja, das stimmt. Das, dieses Problem haben Sie als ja Autor, der was Fiktives schreiben will. Ich nenne Ihnen mal vier Beispiele ganz kurz. Eine Landesvorstandssitzung der von einer erneuten Niederlage bedrohten Regierungspartei. Ich habe mir gedacht, wie kann man so etwas so darstellen, wie es noch nie dargestellt wurde und wie es möglicherweise augenzwinkernd durchaus einen realen Bezug haben könnte. Und kam auf die Idee, das zu verbinden mit der berühmten Rede des Papstes Franziskus gegen seine Kurie. So gibt es also eine Landesvorstandssitzung unter dem Gesichtspunkt Kurienkrankheiten der Partei. Das ist fiktiv und es ist trotzdem nicht ganz von der Wahrheit entfernt, vermute ich mal. Dann habe ich dachte es vorhin schon, mit Allegorien gearbeitet, das heißt mit der Verbildlichung, mit der Personifikation von Abstraktem. Das ist einmal halt bei der genannten Person, die für Frankreich steht, eine Sibylle oder Sibylle. Und es ist eine Pfarrerin namens Anna. Und schließlich, die Gefahren der Digitalisierung werden angesprochen und auch das bei dem dynamischen Prozess, den wir ja in vollem Gang im Augenblick erleben, ja fast wöchentlich neu, bei diesem dynamischen Prozess ging es mir darum, fiktiv eine Verführung digitaler Strategie aufzuzeigen im Bereich der Erziehung. Und das konnte ich natürlich nur fiktiv machen.
Ja, und die Fiktion, also ist das manchmal auch so die ehrlichere Form, um politische Wirklichkeit, politische Prozesse zu beschreiben? Also kann man da ein Stück weit ehrlicher sein?
Das Wort von Martin Walser, ne? In Autobiografien werde gelogen, deshalb werde er oder deshalb schreibe er Romane. Warum? Weil er dann der Wahrheit näher sei. Ich kann dem einiges abgewinnen. Manchmal jedenfalls schon. Aber verantwortbar ist das meines Erachtens nur dann, ist die Fiktion nur dann, wenn sie der Verleumdung der anderen und der Platzbehauptung von einem selber nicht dient, sondern wenn sie diese sozusagen ethische Zielsetzung beachtet. Ansonsten wäre ja ein Lob auf die Fiktion das Lob auf alles Mögliche, was wir sicherlich auch kritisieren müssen.
Ja, kommen wir zurück zur Politik. Also Sie waren in leitender Funktion als Beamter in Ministerien tätig oder als Ministerialbeamter und haben auch unterschiedliche Regierungen erlebt. Und wie hat Sie denn diese Erfahrung geprägt? Also wie ist Ihr Blick auf die Politik? Also ist der skeptisch oder sagen Sie, okay, da habe ich auch viele gute Dinge erlebt, aber so rückblickend, wie blicken Sie auf die Politik?
Eher optimistisch. Sie können auch sagen, eher zweckoptimistisch, weil es keine Alternative gibt. Ich habe an einer Stelle eine Figur sagen lassen, eigentlich könnten heute die beiden großen Parteien fusionieren. Die nicht mehr so großen Parteien, kann man sagen, fusionieren, eine wachsame Opposition vorausgesetzt. Wissen Sie, wenn man Minister verschiedener Parteien war, und das war dieser Typ, von dem da die Rede ist, in dem Roman ja auch, dann weiß man um die Sachzwänge der Exekutive. Und manches Argument aus eigenen Oppositionszeiten entpuppt sich dann als nicht so geeignet, um den überparteilichen gesunden Menschenverstand dann selber zu realisieren. Verstehen Sie? Mhm. Also von daher bin ich geprägt von vielen Jahren des Erlebnisses von Demokratie, von parlamentarischem Wechsel. Mhm. Und es hat mir nicht geschadet. Und deshalb findet sich unter den politischen Akteuren auch so mancher positive, selbst bei den kritisch porträtierten Ministern, da kommen ja welche vor, man namens Otto, der andere Scheinmuth, selbst bei denen gibt es deutlich sympathische Züge, abgesehen vom Schurken des Romans. Der Schurke heißt Karst, ein bewusst, metaphorisch bewusst gewählter Name, um deutlich zu machen, das, worum er, wofür er arbeitet, eine problematische Digitalisierung, geschieht im Untergrund, so wie das Karstgestein ist, was nicht an der Oberfläche zu finden ist. Mhm. Es gibt unter den politischen Akteuren, wie gesagt, manche positive, eigentlich durchweg positive Bilder. Nicht zu vergessen aber die Jugend. Also im Roman kommt ja auch die neue Generation vor. gibt es ein Mädchen, das durchaus die Probleme des Handys, des Smartphones zu durchschauen weiß. Es gibt eine andere, die heißt Clarissa, die lässt sich auf einen deutsch-französischen Jugendaustausch ein und unterstützt damit eine Zielsetzung des Buches, nämlich für eine deutsch-französische Kooperation zu werben.
Ja. Vielleicht nochmal zurück zur Politik, bevor wir auf das Themenfeld Europa und auch Saarland in Europa kommen. Glauben Sie, dass wir heute zu skeptisch auf die Politik schauen? Also motzen wir zu viel? Und also das hat jetzt nicht so viel im Roman zu tun, aber wie ist da Ihre Einschätzung? Sie haben ja gesagt, Sie haben so einen optimistischeren Blick auf die Politik.
Was uns heute auffällt, ist das, was ich an irgendeiner Stelle im Roman deutlich gemacht habe, dass selbst die vermeintlich ewigen Institutionen wie die Kirche unter Druck geraten und damit natürlich auch die Regierung. Die Ansprüche nehmen zu. Das hat was mit Demokratisierung zu tun. Mhm. Aber ich bin weit entfernt darin, den Hauptgrund zu sehen. Viel entscheidender ist die Komplizität der Welt, die wir inzwischen aufgebaut haben, zu unserem Vorteil, zu unserer Bequemlichkeit, aber eben auch mit vielfältigen Nebenwirkungen. Das muss man sehen. Ich habe in dem Roman da vier Freunde porträtiert. Das ist ja auch ein Freundschaftsroman.
Genau.
Und habe da wiederum ein bisschen gespielt mit Wörtern, so wie sich das literarisch dann auch ergibt. Da gibt es einen Franziskus Richtauf, ein Jurist, war mal Innenminister, also zuständig für den Notruf 110. Da gibt es einen Andreas Gleichauf, das ist einer, der in der Kirche sehr engagiert ist. Es gibt einen Maximilian Freilauf, Liberaler, der aber gerade die digitale Gefahr durchschaut. Und es gibt einen Thaddäus Singauf, das ist ein Bündischer, ein Sänger, auch ein Pädagoge. Was fällt auf? Alle haben sie im Namen das Auf. Und es ist ein versteckter Hinweis auf das Land, das hier Thema ist, nämlich Glück auf.
Okay.
Und dieses Glück auf, das ist eigentlich für mich der literarische Ausdruck, immer noch trotz seiner, wenn Sie so wollen, wirtschaftspolitischen Vergangenheit oder wirtschaftspolitisch vergangen gewordenen Situation. Wir haben allen Grund, das Positive zu betonen, und Transformation kriegen Sie nur hin mit einer gehörigen Portion Zweckoptimismus.
Ja, und das Saarland hat ja auch eine besondere Lage in Europa. Also wir liegen im Herzen von Europa. Es gab mal ein spannendes politisches Experiment nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem das Land, also die CVP, Johannes Hoffmann, wollte ja das Land europäisieren und Europa noch mal ein Stück weit in den Fokus rücken. Und was glauben Sie denn? Also die deutsch-französischen Beziehungen, die ziehen sich ja auch durch den Roman. Warum sind die gerade für Saarland so wichtig? Also Sie haben es ja eben kurz angesprochen, wir reden nicht so gut Französisch, wie Sie sich das wünschen, ich auch nicht. Aber genau, warum sind diese Beziehungen so wichtig für das Land?
Nicht zuletzt in der Werbung kennt man den Begriff positiver Merkmalsübertragung. Das Marketing lebt von positiver Merkmalsübertragung. Ich bin viel herumgekommen, auch in den verschiedenen Bundesländern über KMK, Wissenschaftskonferenz und so weiter, und habe immer wieder eins gemerkt, das ist zwar irgendwie trivial, aber wir müssen uns das klar machen. Ich war immer der, der für Internationales zuständig war und für französische Fragen. Das heißt, diese Merkmalsübertragung Saarland-Frankreich, manchmal schämen wir uns dessen, manchmal sehen wir das als nebensächlich an, manchmal als zu herausfordernd. Aber ich finde es gut, dass es 2014 die Umsetzung der Frankreich-Strategie gab, beziehungsweise sie gibt ja noch, sie ist ja in vollem Gang. Ich hoffe, das schreitet voran. Ich finde es gut, dass es den Beobachterstatus bei der internationalen Organisation der Frankophonie gibt. Das heißt, wir haben keine Alternative. Wir nutzen zu wenig manchmal den positiven Wert dieser Merkmalsübertragung. Ja, da müssen wir uns draus machen. Nicht so nach dem Motto, ach, jetzt sind wir wieder die Franzosen im Reich. Wir müssen was draus machen. Im Roman gibt es Beispiele dafür. Ich nenne nur als Beispiel, gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung, Computersicherheit, Nähe von AKW. Was bedeutet das auch für uns? Nicht zuletzt, weil wir zum Teil davon profitieren. Also das sind alles Fragen, die rufen nur eine ein Problem immer wieder auf. Das kommt im Roman am Rand vor. Ich wollte es ja nicht zu düster schildern. Reicht die kritische Masse aus, die wir haben? Generell reicht die kritische Masse aus. Das heißt, erreichen wir wirklich den kritischen Punkt, den Schwellenwert, ab dem ein Produkt, ab dem ein Projekt, ab dem eine eigene Dynamik entwickelt und sich dann von alleine trägt. Das habe ich auch als Beamter, nicht kein Vorwurf an die Politik, sondern halt der Situation des Landes, der Wirtschaft geschuldet, habe ich oft erlebt, die Frage nach der Mindestanzahl der Menschen, die nötig sind, um eine gesellschaftliche Veränderung im positiven Sinne herbeizuführen. Also kritische Masse ist ein Problem, müssen wir im Auge behalten, sollen es nicht daran hindern, an der positiven Merkmalsübertragung.
Ja, also das versuchen wir natürlich und wir hoffen, dass wir mit dem Saarland ja auch uns da entsprechend positionieren können. Frankreich-Strategie wurde ja angesprochen, also auf jeden Fall eine Chance und das kann ja auch Modell sein für andere. Das Thema Kirche ist ja auch sehr, sehr wichtig im Buch, auch für Sie persönlich. Und Sie stellen die Frage, was von Kirche nach Kant noch übrig bleibt. Was wollen Sie damit ausdrücken?
Die Kirche ist, wie vorhin angedeutet, genauso wie die Politik, unter Druck. Stichwort Schwinden der Mitgliederzahlen. Das ist nicht nur eine Folge von sträflichen Verfehlungen, sondern es ist auch wiederum eine Konsequenz der Säkularisierung, der Profanisierung, die diese Welt nun einmal zeigt. Der Kant, der hat im Buch einen lustigen Auftritt, natürlich in Form eines Wissenschaftlers, der ihn spielt, einen lustigen Auftritt. Er vergleicht die sichtbare Kirche mit der unsichtbaren Kirche. Das war ein Aspekt bei den Kant-Studien im Jubiläumsjahr, der ein bisschen aus meiner Sicht unterbelichtet war. Und ich habe gedacht, daraus machst du was im Roman. Sichtbare Kirche setzt auf den Kirchenglauben, also der Glaube, der den Umweg über die Kirche notwendig macht, wenn Sie so wollen, auch die Institution rechtfertigt.
Ja.
Die unsichtbare Kirche, das ist eigentlich für Kant die interessante, das ist die, die jeder sozusagen in sich trägt, das ist im Grunde nicht die, die auf den Kirchenglauben abzielt, sondern auf den Religionsglauben. Und ob die unsichtbare Kirche die bald einzig Überlebende ist, das ist die kriegsentscheidende Frage. Und das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Wie gesagt, auch da literarisch mit Szenen aus dem Innenleben der Amtskirche, mit verschiedenen Akteuren, was mir im Kirchenbereich eine gewisse Aufmerksamkeit natürlich gebracht hat. Ne?
Das kann ich mir vorstellen.
Also ich stelle mal vor, Karl Barth, Rudolf Bultmann, wenn ich das so sagen darf. Das sind ja alles Leute, Theologen, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten, fast Jahrhunderten kann man schon sagen, versucht haben, sozusagen auch mit dem Erbe Kants umzugehen, und zwar als Kircheninterne.
Ja, und wie sieht es denn aus? Also wird die unsichtbare Kirche die Kirche sein, die übrig bleibt, weil die Amtskirchen, also sei es katholisch, evangelisch, jetzt irgendwann so weit geschwächt sind, dass sie keine Rolle mehr spielen? Oder wie schätzen Sie das ein?
Ich antworte mal literarisch. Im Roman wird diese Schwierigkeit als Thema einer Tagung und als Thema des Kirchenparlaments behandelt, durchaus mit kritischen Tönen. Ich habe aber dann eine Gemeinde porträtiert über diese Pfarrerin, diese Allegorie, wo das noch klappt. Und wenn es vor Ort nicht klappt, wenn vor Ort die Unzulänglichkeiten nicht überzeugen, dann wird es die Kirche schwer haben. Die Reduktion, von der Sie sprechen, die finanziell bedingte Verkleinerung, wird eine Herausforderung sein, vor Ort trotzdem den Laden aufrechtzuerhalten. Es wird aber die Chance sein, auch zum Teil mit neuen Formen der Begegnung sich zu kümmern um die Menschen. Denn ohne die Menschen geht es gar nicht. Also was nützt die Institution? Das ist ja auch das, was der Kant gemeint hat.
Ja, und die Kirche war ja auch wichtig, um Werte zu vermitteln für die Gesellschaft. Also wer macht denn das denn, wenn es die Kirche nicht mehr macht? Oder macht es die Kirche überhaupt noch? Also wie kriegen wir unser Wertefundament dann nochmal in der Gesellschaft auf Kurs?
Darf ich nochmal Bezug nehmen auf das Buch?
Natürlich.
Dort ist vom Wertkonservatismus die Rede. Das ist ein Begriff, den ich eigentlich mag. Wenngleich ich weiß, der wird auch gerne sozusagen im Marketing gebraucht, wie das in der Politik halt so ist. Das ist manchmal auch wohl notwendig, um die Sache auf den Punkt zu bringen. Diesem Wertkonservatismus wird an einer Stelle ein anderer Konservatismus entgegengesetzt. Und das geht auf Ihre Frage ein. Sozusagen der Konservatismus der demagogischen Sorte, der populistisch auf Egoismus setzt. Mhm. Nicht wahr? Der den bisher noch preisgünstigen Rohstoffbezug aus dem Osten, der finanziell aufwendigen Wachsamkeit einer Zeitenwende vorziehen sollte. Das ist ein klares politisches Bekenntnis des Autors. Wenn vor lauter Optimismus vergessen wird, dass es schmerzliche Konsequenzen gibt, auch in der politischen Durchführung, dann wird es schwer mit dem Konservieren eines Staatswesens, das ja immer noch relativ gut funktioniert. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Also diese Spannung aus dem, wenn Sie so wollen, ich meine das Wort eigentlich, populistischen Konservatismus, der sich sehr leicht macht, und dem Wertkonservatismus, der aber auch ungeheuer anstrengend ist. Diese Spannung wollte ich auch zeigen und die müssen wir durchleben. Gerade auch in einer Institution, die freundlicherweise mich eingeladen hat.
Auf jeden Fall. Also das ist eine spannende politische, gesellschaftliche Frage. Und wenn wir jetzt zum Schluss dieses Podcasts kommen und die Leserinnen und Leser klappen das Buch zu, welchen Gedanken sollten Sie unbedingt mitnehmen?
Ja, ich habe mir diese trickige Frage fast vorgestellt und befürchtet. Darf ich mit drei Beispielen antworten?
Erstens,
sagt der Leser zu seiner Nachbarin, zu anderen Leserin, wir müssen endlich mal nach Metz oder nach Koblenz und Bonn. Der Roman ist ja auch ein Reiseroman, wo dann die politischen Implikationen und literarischen Implikationen deutlich werden. Zweitens, vor der Präsidentschaftswahl 2027 in Frankreich sollten wir unbedingt das Kapitel mit der Sibylle und dem Johannes noch mal lesen. Da geht es um die Frage, wie weit ist noch wirksam die Jeanne d'Arc als Symbol für französische Geschichtspolitik. Und drittens erhoffe ich mir, dass ein Leser sagt, warum hat er denn im Hinblick auf Digitalisierung, warum hat er denn den Bildungsminister Scheinmuth genannt?
Das kann man sich dann selbst beantworten. Lieber Herr Bach, vielen Dank für das Gespräch und wir werden das Buch natürlich noch verlinken. Also es geht ja so langsam Richtung Weihnachten, also ein Fest, wo man gerne was verschenken kann. Jetzt sind wir noch mitten im Sommer, also wir schwitzen hier im Studio, aber so langsam kommt die Zeit mit Geschenken und das Buch ist sicherlich ein tolles Geschenk für die Festtage am Jahresende und vielen Dank für das Gespräch und den Podcast.
Ich danke Ihnen.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.